Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Ein Handshake mit dem Physiotherapeuten, dann ein munteres Gespräch im Kreise von mehreren Mitspielern und abschließend ein Corona-Test, bei dem der Arzt nicht gefilmt werden möchte. Der Hertha-Spieler Salomon Kalou hat mit seinem Livestream am Montag einen Einblick in die Welt der Bundesliga gegeben. Eine Welt, in der das strenge Hygienekonzept der DFL noch nicht angekommen war. Trotzdem haben Bund und Länder der Bundesliga erlaubt, kommende Woche wieder zu starten. Jetzt dürften aber auch keine weiteren Fehltritte mehr folgen, hat der CDU-Sportpolitiker Fritz Günzler heute Morgen hier im Deutschlandfunk gesagt.
So schlimm dieser Fall war, hat es, glaube ich, nochmal gezeigt und zeigt, glaube ich, allen Spielern, die ja davon leben, von dem Fußballberuf, in welcher Verantwortung sie sind. Und wir als Politik haben dem Fußball jetzt einen erheblichen Vertrauensvorschuss gegeben. Und ich bin mir völlig im Klaren, wenn das Konzept nicht umgesetzt wird, weil die Vereine nicht die entsprechenden Maßnahmen treffen, dann wird der Spielbetrieb auch wieder eingestellt.
Aber erstmal ist geplant, die Saison soll bis Ende Juni durch sein. Aber auch wenn sie jetzt wieder auf den Platz dürfen und ihren Beruf ausüben dürfen, so mancher Bundesliga-Profi ist angesichts des Tempos und der 11 positiven Tests skeptisch ob des schnellen Starts. Union Berlins Verteidiger Neven Subotic zum Beispiel hat der BBC gesagt, der Start erfolge zu schnell. Mit ihm habe ich heute Morgen vor seiner Abreise in die Quarantäne über die Rolle der Spieler in der ganzen Geschichte gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob auch er Angst vor einer Infektion habe.
Also, dass ich mich infiziere, sicherlich ist da eine Grundangst, die ich schon seit Anfang der Pandemie auch habe. Entsprechend versuche ich mich auch zu verhalten und nehme auch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen an und nutze diese, um mich abzusichern. Jetzt wird das Risiko mit Sicherheit gewissermaßen erhöht durch den Körperkontakt. Aber ich muss auch da nach meinem Wissen halt sagen, dass ich nicht zu den Risikopatienten gehöre. Und das mildert das ein wenig nur, was diese Angst betrifft. Aber ich glaube, eine Grundangst ist da, weil es einfach so ein neuartiger Virus ist, wo man nach dem jetzigen Wissensstand, mit dem ich vertraut bin, noch nicht alles weiß, beziehungsweise nicht besonders viel weiß über das Ausmaß und die Auswirkungen. Doch ich habe, was die Lunge betrifft, zum Glück keine Vorschäden, so dass ich da vielleicht weniger Angst habe als die Spieler oder die Menschen, die eher zur Risikogruppe gehören.
Es gibt ja, damit die Bundesliga fortgesetzt werden kann, ein DFL-Konzept und Sie haben die Ungewissheit, die im Moment in diesen Zeiten mitschwingt, bei uns allen ja auch gerade angesprochen. Sie haben es jetzt auch gerade erlebt sozusagen im Team mit Ihrem Teamkollegen Yunus Mali, der einen positiven Test in der Familie hatte und dann gab es mehrere negative, positive, unklare Befunde. Wie ist denn persönlich Ihr Vertrauen in das Konzept der DFL, dass es wirklich sicher ist, die Bundesliga am kommenden Wochenende starten zu lassen?
Also ich traue mir nicht zu, das Konzept an sich zu bewerten, weil ich bin weder Virologe noch Arzt noch habe da Kompetenzen aufzubringen. Ich verweise da einfach auf oder gebe mein Vertrauen eher den Gesundheitsämtern, die da die Aufsicht haben einerseits, aber die auch auf politischer Ebene das bewertet haben und auch bewilligt haben. Das sind für mich die allerwichtigsten Instanzen, weil sie eben auch die Kompetenz aufbringen, um sowas bewerten zu können. Ich würde denken und hoffe natürlich, dass das politische System entsprechend der Sicherheit der Gesellschaft halt auch agiert. Und ich nehme an, dass sie es nicht bewilligt hätten, wenn es große Lücken gegeben hätte. Ich meine auch, wo wir differenzieren müssen, ist ein Konzept auf Papier ist eine Sache, das muss natürlich noch implementiert werden. Und da haben wir natürlich einen ersten Schock gehabt, als ein paar Kilometer beim anderen Berliner Verein ein schockierendes Video aufgetaucht ist. Also wir haben uns alle erstmal die Luft angehalten, weil wir dachten, was ist denn hier los? Wir sind komplett im falschen Film. Und jetzt ist auch mit Sicherheit da die Kontrolle umso wichtiger, um sicherzustellen und auch solche Verhalten dann zu bestrafen, weil das sind zwar unsere Kollegen,
das heißt, es war aus Ihrer Sicht
gegenseitig schützen, wenn sie sich auch schützen.
Das heißt, es war aus Ihrer Sicht auch richtig, dass Hertha BSC Salomon Kalou suspendiert hat, obwohl im Video zu sehen ist, dass es ja nicht nur Salomon Kalou war, der da Regeln gebrochen hat, sondern es generell schien, als ob bei Hertha BSC zumindest das Konzept der DFL nicht ernst genommen wird.
Ich muss gestehen, ich habe das Video nicht gesehen komplett, sondern nur Bilder gesehen von dem Ganzen. Aber ich glaube, dass es am einfachsten ist immer, wenn ein Spieler oder ein Mensch dran schuld ist. Doch ich weiß nichts Näheres, ob das jetzt wirklich eine komplette Ausnahme war oder zum Alltagsbetrieb da gehört. Ich hoffe natürlich, dass der Verein, die Verantwortlichen, vor allem natürlich auch die Trainer und der Staff sowie die anderen Spieler sich anders verhalten haben und dass das eine Ausnahme war. Wenn das nicht der Fall war und andere Leute eben das so lax angenommen haben, dann gilt es da wirklich flächendeckend die Seriosität darzustellen und natürlich auch nicht konsequenzenlos zu agieren. Weil ein Warnzeichen, das haben wir schon lange gehört, wir können nicht jetzt anfangen, mit Warnzeichen zu beginnen, weil das haben wir schon alles quasi hinter uns. Jetzt gibt es eigentlich keinen Raum für Fehler.
Ja, lassen Sie uns einmal kurz bei der Rolle der Spieler bleiben. Es gab ja auch den Fall von Birger Verstrate vom 1. FC Köln, der ja in einem Fernsehinterview seine Sorgen darüber, dass, obwohl er Kontakt mit zwei Infizierten gehabt hatte oder drei Infizierten beim FC Köln gehabt hatte, nicht in Quarantäne gekommen ist. Und dann gab es einen Tag später eine Pressemitteilung des 1. FC Köln, der von vielen als Maulkorb verstanden wurde. Und dann gab es halt, wie gesagt, den Fall Kalou, wo er als Einzelner suspendiert wurde, aber der Verein sich sozusagen davon distanziert hat, obwohl er selber auch Fehler gemacht hat. Zeigt das in dieser jetzigen Situation, dass die Spieler als ganz normale Arbeitnehmer in einer schwachen Position sind?
In Deutschland ist das mit Sicherheit der Fall, denn wenn man sich in Relation stellt zu beispielsweise der italienischen Liga oder auch der englischen Liga, wo der Spielerverband an sich eine seriöse Instanz ist, die auch konsultiert wird in solchen Krisenfällen, dann schaut man auf Deutschland ein bisschen enttäuscht, weil hier das nicht der Fall ist. Also damit man das auch weiß, wir als Spieler in Deutschland wurden informiert, nachdem alle Entscheidungen gefallen sind, über den weiteren Verlauf innerhalb den letzten Monaten, haben entsprechend keinen Sitz am Tisch sozusagen und eben wurden nicht konsultiert. Also ich möchte mich nicht aus dieser Verantwortungsrolle rausreden, sondern ich möchte einfach nur darstellen, dass wir bei der Entscheidungsphase und Konzeption einfach gar keine partizipative Rolle gespielt haben.
Das heißt, die DFL hat Ihnen das Konzept so übergestülpt und Sie haben die Chance zu sagen, das machen wir oder das machen wir nicht, aber hatten keine Möglichkeit, das Konzept selbst zu beeinflussen.
Also nach meinem Wissensstand, da kann die DFL gerne auch nochmal was sagen, gab es keinen Einfluss von Spielern darauf, auch keine Instanz, keine vertretende Instanz, die sich darum gekümmert hat. Das ist in Deutschland leider nun mal der Fall.
Warum ist das so? Warum ist die, also ich meine, es gibt ja eine Spielergewerkschaft oder die Vereinigung Deutscher Vertragsspieler, aber warum ist sie so schwach?
Da müssen Sie die Kollegen fragen. Ich glaube, es hat mehrere Faktoren. Ich habe auch mit den Kollegen von der VDV gesprochen und da ist momentan tatsächlich eher der Fokus auf die Spieler und die Ligen, wo die Spieler knallhart unter Druck gesetzt werden und bei denen es wirklich dann um den Lebensunterhalt geht. Das sind dann Spieler, die verdienen wenige 1.000 Euro, 1.000, 2, 3, 4 Euro im Monat, leben vielleicht nicht da, wo sie groß geworden sind, also zahlen eher höhere Mieten, haben Kurzarbeitsverträge und so weiter. Und das sind halt auch unsere Kollegen in der Hinsicht, die momentan aber eher ja schlimmer betroffen sind. Und dieser Fokus von der VDV wurde dann unter anderem halt auf dritte, vierte Ligen dann auch gestellt. Und wir haben halt auch nicht unbedingt die Kapazitäten, um überall da zu sein. Aber ich glaube, man kann grundlegend sagen, dass die Pandemie bisher sicherlich Schwachstellen gesellschaftlich, politisch, aber natürlich auch jetzt im sportlichen Kontext aufgezeigt hat und verdeutlicht hat und es uns alle auch wach gemacht hat, wie wichtig es ist, da in der Zukunft dran zu arbeiten.
Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs nochmal über den Ausblick sprechen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte sich gewundert, warum dem Profifußball im Moment so viel Missgunst entgegenschlägt. Können Sie ihm da helfen?
Naja, es ist eine gesellschaftliche Kritik, die auch dazu einlädt. Ich meine, wir als Fußballer sind ein breites Spektrum von Menschen. Manche von uns sind 17 Jahre alt und bekommen schon die ersten Millionenverträge, ja, und wissen nicht damit umzugehen. Und in der heutigen Welt versucht man sich da anscheinend ganz häufig nicht dann zu verstecken, sondern eher das nach außen zu tragen. Und das lädt natürlich zur Kritik ein und das ist, glaube ich, auch gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ist das nicht jeder Fußballer, der so viel eben aufmerksam auf sich zieht, sondern die meisten sind ganz normale Menschen mit Familie und diesem Traum von Fußballer sein, den sie sich erarbeitet haben und das dann auch eben durchziehen, aber in einem viel gemäßigteren Sinne, wo auch sie sich eher als Teil der Gesellschaft sehen. Das ist mit Sicherheit auch so, dass ein Teil ja noch in einer eigenen Realität lebt. Ja, man könnte es auch wiederum hier nur auf die Spieler schieben und das ist auch nicht ganz verkehrt, aber es ist halt ein sehr wildes System, ich meine.
Also sind Sie Gefangene im System?
Ja, zum Teil, aber ich möchte auch nicht sagen, dass wir unschuldig sind. Ich meine,
Sie profitieren ja auch davon, dass sehr viel Geld gemacht wird.
Ja, klar. Also einmal tun wir das finanziell gesehen, aber momentan merken wir natürlich vor allem, und da ist auch, glaube ich, meine größte Sorge, dass wir die Zustimmung der Gesellschaft, dass die in Frage gestellt wird. Und nach meinen aktuellen Informationen ist die Gesellschaft eher gespalten. Ein Teil ist dafür, ein anderer Teil ist dagegen. Und wir als Spieler sind dann eben in einem schwierigen Spagat, wo wir agieren müssen. Und dazu natürlich auch eine sehr, sehr geringe Stimme haben auf dieser, ich sag mal, Metaebene der Entscheidungsfindung, was alles Weitere betrifft. Aber um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, ist es berechtigt zum Teil, das war es auch davor, das wird auch in der Zukunft so sein, weil es sind halt absurde Beträge, die im Fußball bezahlt werden. Und ich glaube auch, dass dieser Diskurs an sich alles andere als verkehrt ist, sondern es auch wichtig und richtig ist, dass man da verschiedene Stimmen einholt und auch wahrnimmt. Aber nach dem aktuellen Stand ist es nun mal so, die Hälfte ist für eine Sache, während die andere Hälfte dagegen ist. Und wir können damit nicht alle Interessensgruppen dann zufriedenstellen.
Sagt Neven Subotic, Verteidiger bei Union Berlin und Mitglied im Spielerrat der Spielergewerkschaft FIFPro hier im Deutschlandfunk.